Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater.
Heute mit Nadja und Frederik von The Dive. Viel Spaß!
Der New Work Chat Podcast. Hören Sie rein. Denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast von und mit Gabriel Rath.
Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Herzlich willkommen zurück zum New Work Chat Podcast Episode 157. Ich bin Gabriel, freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. So wie jeden Freitag geht es auch heute wieder um die Frage, wie können wir besser zusammenarbeiten, wie können wir Neues ausprobieren. Und ich habe mir zwei eingeladen, die ganz viel ausprobieren, und zwar gemeinsam mit anderen Unternehmen. Ich freue mich auf Nadja Nardini und Frederik Fleischmann von der Berliner New Work Beratung The Dive. The Dive könntet ihr kennen, wenn ihr den New Work Chat schon seit einer Weile hört, denn der Simon Bergler, Partner der Beratung, war hier schon mal zu Gast. Das ist allerdings schon eine ganze Weile her und zu der Zeit, etwa 2019 war das, erschien auch ihr Buch The Loop Approach. In dem Buch zeigen sie, wie Teams sich von innen transformieren können. Das ist also ein Framework, das zeigt, wie man wirklich bei Null anfängt und sich mal fragt, wo will man eigentlich hin, auch als Team, was ist wichtig, was sind auch die individuellen Stärken der TeammitgliederInnen, und dann entwickelt man also auch eine neue Art der Zusammenarbeit. Und dieses Buch haben sie natürlich in der Praxis angewendet. Sie haben eine Loop Academy auch ins Leben gerufen, aber sie haben das Buch auch nochmal überarbeitet und jetzt kommt also der zweite Teil, die zweite Auflage raus vom Loop Approach, und deswegen freue ich mich, dass Frederik, einer der Co-Autoren, zu Gast ist und uns nochmal erzählt, wie es zu dem Buch kam, was die Idee hinter dem Loop Approach ist und wie sie also auch ganz praktisch mit Unternehmen und auch Konzernen arbeiten. Und die Nadja berichtet uns von einem ganz spannenden Projekt, wo sie eben auch mit dem Loop gearbeitet haben, und zwar hat man in Aschaffenburg-Alzenau in der Klinik die erste selbstorganisierte Station ins Leben gerufen, und Nadja begleitet das von Anfang an und berichtet uns, wie man dort neue Wege geht, wie man dort New Work implementiert mit dem Loop Approach. Ein sehr spannender Einblick, das werden wir an späterer Stelle bestimmt auch nochmal intensivieren, aber heute, glaube ich, auch für den Praxisbezug extrem wertvoll. Ich wünsche euch viel Spaß und wir hören uns am Ende der Folge dann nochmal wieder. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Nadja und Frederik heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus Rostock.
Hi, schöne Grüße aus Berlin.
Und auch von mir aus Berlin. Schönen Gruß, schön, dass wir hier sein dürfen. Danke für die Einladung.
Es hätte fast geklappt, dass wir uns in Berlin getroffen hätten, aber Frederik, wir haben schon festgestellt, dann hätten wir uns wahrscheinlich zu zweit unterhalten. Wir sind heute zu dritt, da freue ich mich sehr drüber. Da können wir gleich noch viel mehr Vielfalt auch reinbringen in diesen Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Bei uns scheint die Sonne im Norden, bei euch hoffentlich auch.
Bei uns scheint die Sonne. Es ist herrlich.
Sehr schön. Ich hatte ja den Simon Bergler auch schon mal zu Gast von The Dive. 2019 war das. Das war auch so die Zeit, als der Loop Approach erschien. Jetzt ist eine neue Auflage erschienen. Darüber wollen wir heute natürlich auch sprechen. Was ist überhaupt auch der Loop Approach? Wer seid ihr als The Dive? Wie arbeitet ihr? Was ist so eure Mission? Wir fangen aber auch mal ganz vorne an. Ich sagte ja schon, ich bin Familienvater, und daher gebe ich euch gleich mal eine Aufgabe weiter, die damit nämlich zu tun hat. Vielleicht, Nadja, vielleicht kannst du mal starten. Wie würdet ihr meiner 9-jährigen Tochter Mathilda eigentlich erklären, was ihr so tut?
Also ich kann natürlich jetzt nicht für The Dive sprechen, sondern nur für mich. Ja. Aber ich glaube, was da sehr übereinstimmt, ist, dass ich oder wir Organisationen helfen, anders zu arbeiten, mit Teams zu arbeiten und Mitarbeiterinnen helfen, neue Wege zu gehen und neue Wege auszuprobieren. Und um das vielleicht für eine 9-Jährige noch mal ein bisschen besser zu erklären, stell dir vor, ihr dürft in eurer Klasse ein Baumhaus bauen. Klassisch wäre, die Lehrerin sagt so, ich bin die Chefin, ich sag euch jetzt genau, was gemacht wird, wie es gemacht wird, und hier sind die Materialien. so wie wir das eben gewohnt sind. Und neu wäre dann, hier ist das Ziel, das Baumhaus. Und jetzt legt man los und überlegt euch mal, wie ihr zu diesem Ziel kommt. Und wenn ihr Fragen habt oder Hilfestellung braucht, dann bin ich da. Aha. Und so können sich die Kinder neu und kreativ ausprobieren. Und im Grunde ist es genauso mit den Erwachsenen.
Dankeschön. Frederik, was würdest du sagen? Was machst denn du eigentlich?
Ja, Nadja hat das jetzt schon so schön vorweggenommen. Da möchte ich mich eigentlich vor allem anschließen. Ich würde vielleicht deiner Tochter noch sagen, dass ein Ziel von mir ist, dass die Leute gerne zur Arbeit gehen. Oder wenn sie vielleicht merken, dass sie nicht so gerne zur Arbeit gehen, dass ihnen das bewusst wird und dass sie was auch dran ändern können, dass es ihnen wieder mehr Spaß macht.
Bist du denn schon immer gerne zur Arbeit gegangen?
Tatsächlich habe ich das in mir, ja, dass ich doch eigentlich ganz gerne arbeite, wobei ich auch Triggerpunkte habe. Zum Beispiel kann ich gar nicht so gut mit Top-Down-Hierarchie, die ich nicht so akzeptieren will. Also ich habe auch so einen kleinen rebellischen Anteil in mir.
Oh, dann wird es aber eng hier im Podcast. Nein, Spaß beiseite. Vielen Dank. Wir haben noch eine zweite Einstiegsfrage und zwar, mit welchen drei Hashtags würdet ihr euch jeweils beschreiben? Frederik, du kannst ja mal weitermachen.
Ja, Papa würde ich mal nehmen, Berliner Pflanze. Mhm. Und als drittes würde ich nehmen Gerechtigkeitsjunkie.
Oh, das hatten wir auch noch nicht. Danke, Nadja, was würdest du sagen?
Vielleicht so ein bisschen das Gegenteil zu Frederik, Freiheit auf jeden Fall, Struktur und Mut.
Wir müssen, glaube ich, ganz am Anfang auch noch mal so ein bisschen klären, was eigentlich The Dive ist. Das ist ja jetzt nicht die x-te Unternehmensberatung. Ihr seid ja schon speziell und anders. Frederik, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen mitnehmen. Was ist The Dive und wie ist es entstanden und was ist das Besondere daran?
Ja, ist lustig, dass du das so einführst, weil ich tatsächlich die ganze Zeit meines Wirkens bei The Dive auch darauf hingewirkt habe, dass wir uns endlich auch als Unternehmensberatung verstehen, ja, weil das immer so gefühlt so ein bisschen verpönt war. So, es waren immer so Sätze wie The Dive ist eine Idee und The Dive ist ein Think Tank und ja, ein Netzwerk und so. Ich habe gesagt, ey Leute, wir machen aber auch wirklich viel Beratung und das ist so unser Hauptgeschäftsfeld. Lasst uns akzeptieren, dass wir das machen und lasst uns das stolz umarmen und glücklich sein, dass wir es das machen können. Deswegen komme ich sozusagen eher von der anderen Ecke. Aber das, was du ansprichst, ist eben auch ein Teil von The Dive, dass wir uns durchaus auch in der Gründung, ich bin ein, zwei Jahre später dazugekommen, aber in der Gründung, so in der Idee, in der DNA von The Dive ist drin, dass wir der Meinung sind, Organisationen mehr oder weniger in der Welt stehen vor so einem Punkt, wo sie wahrscheinlich ein Update gut gebrauchen können. Und so die Welt ruft danach, dass wir auch anders wirtschaften und wir sind an alle möglichen planetaren und sozialen Grenzen inzwischen gekommen und es gibt einfach viele Ideen, wie es anders geht und wir wollen uns so ein bisschen als Prototyp dessen verstehen, wie man es auch anders machen kann und experimentieren also auch viel an uns selber. Mhm. Und das unterscheidet uns vielleicht auch teilweise von anderen Beratungsfirmen, dass wir so eigentlich alles, was wir auch so unseren Kunden zeigen, normalerweise erst mal ein paar Jahre bei uns selber ausprobiert haben. Und dadurch so wirklich auch die Schmerzen, auch die Schattenseiten kennengelernt haben und dann, glaube ich, ganz gut aus der Erfahrung berichten können, was funktioniert und was funktioniert nicht.
Genau, du hast schon angesprochen, ihr probiert viel aus, ihr entwickelt euch, beobachtet eure eigene Entwicklung. Was würdest du denn jungen Gründern oder ja, jungen Teams mitgeben, die sagen, wir wollen jetzt auch gerne mal eine eigene Organisation auf den Weg bringen? Was habt ihr so erfahren oder welche Fehler habt ihr vielleicht auch gemacht, aus denen ihr gelernt habt, wo ihr sagt, das kann man sich auch sparen?
Spannende Frage. Ich bin gar nicht so sicher, ob das mein absolutes Expertenfeld ist. Also ich entwickle schon, ich baue auf und wir haben Loop entwickelt und so weiter. Also ich glaube, wir haben da eine gewisse Qualität drin, auch produktorientiert zu denken, also wirklich ein Produkt aufzubauen und das dem Namen zu geben und das so teil zu standardisieren, sodass es auch anschlussfähig ist und ein bisschen unabhängiger von der genialen Idee oder der genialen Persönlichkeit von Einzelpersonen. Und gleichzeitig weiß ich auch, dass es so gerade in so Gründungsphasen oft auch ganz chaotisch zugeht und manchmal frage ich mich, ob es nicht sogar ein bisschen chaotisch zugehen muss, ja, ob das nicht sogar Teil dieser Gründungsenergie ist. Und wir kommen dann mitunter ein bisschen später dazu, ich sag mal nach ein paar Jahren, wo ein paar Sachen sich entwickelt haben, ein paar Sachen ausprobiert wurden, um dann so ein bisschen Ordnung reinzubringen und eine Klarheit und so. Und da zum Beispiel mit dem Loop Approach oder auch mit anderen Themen können wir dann dazu stoßen und ja, so beim nächsten Reifegradsprung helfen, denke ich.
Vielleicht kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, wie ihr zusammenarbeitet. Wie stimmt ihr euch ab? Wie reflektiert ihr als Teams? Ihr seid ja auch ein Netzwerk. Das heißt, ihr seid, glaube ich, nicht alle nur angestellt, sondern arbeitet auch mit Freien zusammen. Wie können wir uns das vorstellen?
Genau, also vielleicht fange ich mal ganz kurz von den Fakten eher so an und näher mich dann an die Metaebene. Also wir sind so ungefähr, ich glaube, wir sind gerade 28 Festangestellte, wobei ich das nicht ganz genau weiß. Nicht alle in Vollzeit, aber so 28 Personen. Und dann haben wir ein starkes Beratungsnetzwerk, die auch sehr eng teilweise dran sind, aber halt als Freiberufler. Wir nennen sie Co-Diver und Co-Diverin. Und das sind dann vielleicht nochmal so 20, 30 Personen, mit denen wir ganz, ganz eng zusammenarbeiten. Und wir haben zwei Standorte. Einer ist in Berlin, einer ist in München. Und eben ein Hauptthemenfeld, was uns bewegt, ist eben Transformation. Ja, sei es jetzt so Transformation der Zusammenarbeit mit Loop oder Regenerativität, also Nachhaltigkeit mit unserem Produkt Stella. Resilienz ist auch ein Thema. Und was ich spannend finde, um so die Frage noch ein bisschen zu erweitern, ist, dass ich natürlich mit vielen Dingen, wie wir arbeiten, also rollenbasiert, spannungsbasiert, purpose-orientiert, selbstbestimmtes Gehaltsmodell und so. Also wir haben relativ viele Sachen, so die, wie wir miteinander zusammenarbeiten, wo wir gerade auch selber ein Update vorgenommen haben. Wir haben die klassische Lead-Rolle abgeschafft, haben dadurch, haben das in drei andere Rollen gegossen. Da könnte ich jetzt in jedes Thema, glaube ich, tiefer reingehen. Aber was ich vor allem spannend finde, ist auch, ich habe ja diese Themen, Selbstorganisation, New Work, wie man es auch immer nennen will, Agilität, habe ich ja kennengelernt in einem bestimmten Kontext. Das war damals so ein ambitioniertes Startup aus Berlin, an mehreren Standorten in Europa und so, sehr Venture Capital getrieben und so. Auch für das, was es will, sozusagen super, super erfolgreich. Und wir haben halt dort auch versucht, mit diesen Methoden aus der New Work-Szene zu arbeiten. Und ich fand es so spannend zu merken, wie so die Kolorierung oder die Art und Weise, wie das genutzt wird in einem solchen Startup, so sehr, sehr anders ist von dem, wie wir es jetzt im Moment bei The Dive leben. Ja, was mir einfach nochmal sehr gezeigt hat, so eine Methode oder ein Tool kann wirklich immer nur ein Teil sein. Und es kommt mindestens genauso viel auf die innere Haltung drauf an. Ja, nicht umsonst gibt es das Buch New Work Needs Inner Work. Also ich bin immer so froh, dass wenn bei The Dive irgendwelche Sachen passieren, die ich nicht verstehe oder wo ich sogar denke, da hat ja jemand eine komische Entscheidung getroffen, finde ich doof, gefällt mir gar nicht. Ich habe so ein Grundvertrauen, dass die Menschen, die da sind, dass wenn ich mich mit denen unterhalte und nachfrage, warum habt ihr das so gemacht, dass ich es dann verstehen werde und wahrscheinlich sogar irgendwie gut nachvollziehen kann, vielleicht sogar gut finde oder dass es sich noch verändern kann. Und das ist irgendwie ja ganz anders so von der Grundhaltung und von dem Miteinander, als ich es vielleicht auch in vielen anderen Organisationen erlebt habe.
Und man kann ja auch auf eurer Webseite lesen, wofür ihr so antretet, nämlich auch für eine neue Wirtschaft. Wie siehst du denn so die Entwicklung? Ich unterstelle euch mal, dass ihr Optimisten, Optimistinnen seid, aber glaubt ihr, dass man wirklich, dass wir da so hinkommen, dass Unternehmen immer mehr auch nachhaltiger denken? Und ist das wirklich eine Entwicklung, in der wir schon drin sind, oder ist das eher eine Richtung, die wir uns wünschen und auf die wir hinarbeiten?
Ich glaube, dass sich schon auch der Begriff von Erfolg gerade verändert und auch wie wir gesellschaftlich auf Erfolg gucken, auf uns, auf dass wir uns verändern. Also ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel, was vielleicht ein bisschen aufgeladen ist, aber wenn ich überlege, nehmen wir mal vegane Ernährung, ja. Muss jetzt nicht jeder gut finden, muss auch nicht jeder machen oder so, aber war vielleicht vor 10 Jahren, 15 Jahren überhaupt kein Thema, wenn man das machen wollte. Es gab da einfach wenig diese Produkte, es sei denn, man geht ins Reformhaus oder so. Es war wirklich so. Inzwischen hat so ziemlich jeder Supermarkt, gut, vielleicht nicht auf dem Land oder so, aber auch dort sogar findet man inzwischen diese veganen Produkte. Ja. Und ich glaube, so ähnlich ist es bei Organisationen, dass die ja immer ein Spiegelbild der Gesellschaft sind, ja. Und jetzt mal weg von der Ernährung hin zu, wie arbeiten wir miteinander? Ich glaube schon, dass wir in der Gesellschaft insgesamt so ein bisschen Hierarchien teilweise in Frage stellen, uns eine andere Art des Miteinanders wünschen. Vielleicht ist auch von einem Arbeitgebermarkt zu einem Arbeitnehmermarkt gerade wechselt, Stichwort demografischer Wandel, Digitalisierung und so. Und dass Organisationen schon auch wirklich unter einem Druck stehen, sich zu verändern, weil die gerade die neuere Generation, aber auch andere hochqualifizierte Mitarbeitende oder so, einfach sich ganz anderes Umfeld der Arbeit wünschen. Und ich bin insofern sehr, sehr überzeugt davon, dass das kommt. Und nochmal, um kurz diese Schleife noch zu machen zu dem Erfolg. Ich glaube schon, dass wir früher mehr vergöttert haben, wenn irgendwelche Unternehmen wirtschaftlich sehr erfolgreich sind, also irgendwie Profitmaximierung und so weiter, ja, Geiz ist geil oder hier Wall Street Filme oder sowas. Das war halt vielleicht so in den 90ern oder so noch mehr so unsere Kultur, dass das irgendwie, dass das Geld irgendwie ein bisschen auch angehimmelt wurde. Und ich habe schon den Eindruck, vielleicht ist die Bubble, in der ich bin, aber ich würde sagen, das geht vielen Leuten so, dass wir inzwischen einen breiteren Blick haben, dass wir gucken, wie geht's eigentlich den anderen Stakeholdern, also sei es auch die Natur, saubere Luft, wie geht's uns in Organisationen, wie viel Konfliktfähigkeit haben wir da, lassen wir noch einen schreienden Chef zu, Choleriker oder so, oder gehen wir dann einfach, also ich glaube, da verändert sich viel und ich bin optimistisch. Und gleichzeitig möchte ich den Appell so ungefähr an jeden richten, sich auch wirklich zu überlegen, womit verbringe ich eigentlich meine Arbeitszeit und ist das was, wo ich wirklich zu beitragen möchte. Also bei The Dive schwingt schon immer auch so eine Wertehaltung mit, aber wir versuchen sehr, sehr anschlussfähig und undogmatisch zu bleiben.
Gibt es dann auch Unternehmen, für die ihr nicht arbeitet? Oder sagt ihr, also jedes Unternehmen ist ja vielleicht in einer Entwicklung?
Ja, ich finde es wirklich eine super spannende Frage. Und da gibt es sicherlich auch innerhalb von The Dive wirklich unterschiedliche Blickwinkel drauf. Also wir haben auch schon mal Aufträge abgelehnt. Und wenn du jetzt mich gerade fragst, also ich spreche jetzt nicht für ganz The Dive, aber ich spreche zumindest mal meine Perspektive darauf. Ich bin super dankbar, dass damals, als ich in dem Startup war, dass wir hatten irgendwie so ein Training in gewaltfreier Kommunikation. Und dann kam ein Trainer und hat mir das gezeigt. Und ich bin so dankbar, dass der mir das gezeigt hat. Ja, und dass der mir dadurch einen ganz neuen Möglichkeitsraum aufgemacht hat und ich mich dann vertiefen konnte in die Methode und dass ich mich dann auch persönlich weiterentwickelt habe und so. Und das ist ja viel bei diesen ganzen New Work-Themen so, dass das ja nicht nur was ist, was ich auf dem Arbeitsplatz mache, sondern dass das auch was ist, was mich irgendwie mit nach Hause nehme, womit ich mich dann beschäftige und wo ich vielleicht meine Persönlichkeit sogar ein Stück weit weiterentwickle. Und deswegen bin ich immer eher offen dafür, mehr oder weniger mit jedem zusammenzuarbeiten, weil ich mir denke, ey, ich war auch mal ganz fern von diesen Themen. Und dann gab es Leute, die haben mir einen neuen Horizont eröffnet. Und ich glaube, dass diese Inhalte so wertvoll sind, dass ich die schon eigentlich jedem zur Verfügung stellen will.
Dann gibt es aber auch so interessante Unternehmen wie Trigema, Wolfgang Grupp, der immer noch dafür wirbt, die klassische Pyramide aufrechtzuerhalten und sagt, dass er damit auch erfolgreich ist, ist ja auch offensichtlich, also wirtschaftlich. Glaubt ihr, dass das dann nur noch eine Frage der Zeit ist, bis auch solche Unternehmen das mal in Frage stellen? Oder wird es die immer geben?
Ich glaube, das hängt auch so ein bisschen mit einem Generationenkonflikt zusammen. Da ist einfach gerade ein großer Wandel und wir haben einfach verschiedene Generationen und Einstellungen und auch Sozialisierung, die nebeneinander existieren. Und im Moment ist das erfolgreich. Und warum soll ich was verändern, wenn es funktioniert und Veränderung zudem auch immer Energie kostet? Also es funktioniert und vielleicht wird es aber irgendwann nicht mehr funktionieren, wenn insbesondere neue Generationen nachkommen und eine andere Art der Arbeit verlangen. Und spätestens dann muss sich wahrscheinlich auch ein Unternehmen, was aktuell noch sehr erfolgreich mit klassischen Strukturen fährt, verändern. Von daher.
Wenn wir uns auch die Konzerne mal anschauen, also die großen Organisationen, die sind ja eigentlich auch klassisch organisiert, hierarchisch. Dann gibt es dann nochmal so einzelne Teams und Abteilungen, die dann mal experimentieren und vielleicht mal was anderes machen. Habt ihr in eurer Arbeit auch mit großen Organisationen schon wirklich große Transformationen erlebt, wo ihr sagt, also die organisieren sich jetzt wirklich grundsätzlich mal anders? Also ich sehe natürlich viele kleinere Unternehmen, Startups, auch Beratungen, die dann wirklich mit vielen Dingen experimentieren, ne, transparente Gehaltsmodelle, wir wählen den Chef, alles Mögliche. Aber bei den Großen sehe ich das selten, vielleicht sieht man es auch nur nicht.
Also ich kann da so ein bisschen auch aus meiner Erfahrung sprechen. Ich komme ja nicht aus dem New Work-Bereich von Anfang an, sondern ich komme tatsächlich aus der klassischen Unternehmensberatung und habe viel in großen Konzernen gearbeitet. Und da dann auch eben so ein bisschen das Gespür bekommen für die Wechselwirkung zwischen Hierarchie und der Effizienz und Effektivität von Mitarbeiterinnen und auch das Wohlbefinden. Und für mich sind Konzerne, also ich bin froh über jeden Konzern, der auch in einer Abteilung, in einem Team Dinge voranbringt und eine Veränderung antreibt, weil letztendlich wird das irgendwann auch einen übergreifenden Effekt haben und die Veränderung wird weiter wachsen. Aber nichtsdestotrotz, da ist schon sehr viel noch bunte Plakate und wir denken uns jetzt mal Werte für Tausende von Mitarbeiterinnen aus. Das kann ja nicht wirklich funktionieren. Und es ist einfach, man darf nicht vergessen, das sind Riesentanker und das sind alte Systeme, die über Jahrzehnte gewachsen sind. Die verändern sich jetzt nicht von heute auf morgen. Ja, da, glaube ich, muss man auch Geduld haben und vielleicht auch ein bisschen nachsichtig sein.
Ja, ich würde vielleicht noch dazu legen, dass sich wirklich in letzter Zeit verfestigt sich bei mir so ein Gedanke, ob vielleicht gerade die größeren Konzerne wie so eine Art Immunsystem haben gegen Veränderungen. Und wir haben, also weil natürlich, warum baut man eine Organisation oder auch wie baut man die groß, indem man eine gewisse Form der Stabilität schafft, zum Beispiel Hierarchielevel und alle möglichen Prozesse und so, die erstmal standardisiert werden müssen, damit die halt auch irgendwie skalierbar sind, ne? Und natürlich ist dann so eine Veränderung, die ganz tiefgreifend ist, immer schwieriger, weil die natürlich an ganz vielen Ecken und Enden, die tangiert dann das Controlling, die tangiert dann, wie Entscheidungen getroffen werden, die tangiert, wie geführt wird, wer wann wie führt, so viele Entscheidungen, dass es gar nicht so leicht ist, so eine ganz, ganz große Transformation tiefgreifend sozusagen zu machen. Und gleichzeitig sind natürlich Konzerne unsere Hauptzielgruppe, also wir bewegen uns größtenteils in Konzernen, mit The Dive. Und wir haben ja auch im Buch zwei Konzernbeispiele vom Loop in der Praxis, also einmal bei Roche, bei dem Pharmahersteller und einmal bei der Telekom gezeigt. Und ich finde schon, dass man ziemlich viel erreichen kann. Und ich denke da immer an dieses Circle of Influence Modell von Stephen Covey, so, weil wir arbeiten ja sehr teambasiert. Und jedes Mal, wenn ich mit den Teams arbeite, dann kommt ganz oft so, ja, das ist schon super für uns, aber die, und dann zeigen die so nach oben so, ne, also die da oben, die sollten das unbedingt auch machen. Ja. Und dann sage ich, ja, schön, und idealerweise machen wir das auch und es wäre natürlich toll und so, aber schaut auf euren Circle of Influence, was könnt ihr als Team verändern? Und da ist auch schon wahnsinnig viel möglich. Ja, also man wird in der Regel nicht verändern können, dass irgendwie neue Strategien reinkommen, ein wichtiger Mitarbeiter das Team verlässt, dass vielleicht irgendeine Entscheidung getroffen wird, die mir nicht so gut gefällt. Aber man kann ganz, ganz viel davon ändern, wie man damit umgeht, mit diesem wahnsinnig komplexen Umfeld, in dem wir uns heutzutage meistens bewegen. Und da ist schon ganz, ganz viel Kraft drin.
Ja, und dann sind wir auch schon beim Loop Approach selbst, auch bei dem Buch. Gab es die Methode schon vorher und dann habt ihr gesagt, wir schreiben noch jetzt mal ein Buch darüber, damit das auch mal ein bisschen unters Volk kommt sozusagen, oder wie ist das Buch entstanden?
Ja, genau. Also wir hatten ein Projekt bei Audi und da haben wir etwas gemacht, was letztlich zum Loop geführt hat. Das hieß damals noch nicht Loop, das hieß damals ABI-SET, Safe Enough to Try. Und wir haben halt gemerkt, die Sachen, die wir dort gemacht haben, die funktionieren höchstwahrscheinlich auch in anderen Unternehmen, anderen Teams gut. Und haben das dann noch ein bisschen abgewandelt, aus 10 Tugenden wurden 7 Tugenden und wir haben die Masteragenten noch ein bisschen überarbeitet und so weiter. Aber im Wesentlichen ist das in diesem Projekt entstanden. Und das war, wie gesagt, so 2017, 18 und wir haben dann relativ viel mit dem Prozess gearbeitet. Dankenswerterweise haben uns andere Unternehmen Vertrauen geschenkt, das auszuprobieren, zum Beispiel die Bahn und auch die Telekom war relativ früh dabei und einige andere Unternehmen. Und ja, irgendwann hat sich der Sebastian, der auch so, der das Buch mitgeschrieben hat oder hauptsächlich geschrieben hat und so würde ich sagen, so der Visionär hinter Loop ist, der hat dann sich aus dem Beratungsgeschäft ein Stück zurückgezogen und hat halt die Erstauflage des Buches geschrieben. Und genau, ich hatte parallel halt dieses Beratungsgeschäft mit aufgebaut und wir haben dann noch eine Academy gegründet. Und da haben wir ja auch in der Academy Nadja kennengelernt, mit der wir heute hier sitzen dürfen, die in der Academy teilgenommen hat, Loop also gelernt hat. Genau, und jetzt selber ganz spannende Projekte machen. Das ist so toll, es zu sehen, wenn ich den Satz noch sagen darf, wie aus diesem, ja, irgendwie aus dieser kleinen Idee Loop inzwischen was entstanden ist, wo jetzt die erste selbstorganisierte chirurgische Station Deutschlands, dank dir auch, Nadja, entstanden ist an einem deutschen Krankenhaus. oder wo Loop an Schulen kommt und wo so diese Idee des anderen Arbeitens, anderen Miteinander Zusammenarbeitens wirklich in Bereiche kommt, wo wir das damals, als wir das irgendwie entwickelt haben, nie dran gedacht hätten, dass das mal so kommen würde.
Ja, da muss man natürlich nachfragen, Nadja. Aber kannst du uns vielleicht nochmal kurz und knackig erklären, wie der Loop funktioniert? Also in der Tiefe sollte man sich das Buch dann anschauen und lesen. Das sei hier empfohlen, das tun wir auch in die Shownotes. Aber vielleicht kannst du uns mal nur so grob erklären, worum geht's beim Loop Approach eigentlich?
Ganz grob zusammengefasst ist der Loop ein Teamentwicklungsprozess, würde ich sagen, der Mitarbeiterinnen die Prinzipien und die Tools und Methoden von selbstorganisierter Zusammenarbeit beibringt und ihnen damit die Möglichkeit gibt, selbst zu arbeiten, wie sie als Team zusammenarbeiten möchten.
Friederik, hast du noch was zu ergänzen?
Nein.
Und wie geht das dann los, also wenn ihr auch mit Unternehmen, Organisationen arbeitet? Haben die dann schon eine Idee oder kommen die mit einem Problem um die Ecke?
Also ich finde es immer gut, mit dem Problem zu starten. Also ich sage immer, eigentlich sage ich es nur heimlich, jetzt sage ich es auch hier einmal öffentlich, dass ich mich eigentlich freue, wenn die Teams Schmerz haben. Ja, wenn es irgendwas gibt, was ihnen gerade nicht so gut gefällt oder so, wenn sie wirklich einen Änderungsdruck haben, ja, weil dann können wir wirklich wirksam werden und dann ist auch eine Veränderungsenergie dann da. Deswegen manchmal kommen wir auch in Teams, wo es eher so darum geht, ach, wir tun uns was Gutes und wir inspirieren uns und bringen uns entspannt aufs nächste Level, ist auch schön. Aber wenn man so richtig merkt, wow, hier konnten wir echt einen tiefgreifenden Konflikt verändern oder so, dann ist es eigentlich für mich persönlich noch schöner, irgendwie das zu erleben. Und ja, letztlich so von der Grundidee her, wir arbeiten sehr teambasiert, ne? Also wir sagen, der Loop ist nicht nur für Teams, sondern ist durchaus auch, würde ich sagen, organisationaler Veränderungsansatz. Aber der Weg, wie wir verändern, ist eben über die Teams. Und wir sagen, wenn man ein Team verändert, wie dort Arbeit stattfindet, wie Konflikte gelöst werden, wie Meetings stattfinden, wie Entscheidungen getroffen werden, wie geführt wird und so weiter. Und wenn man das nicht nur in einem Team macht, sondern in mehreren Teams, dann verändert man nach und nach Team für Team die Organisation.
Nadja?
Was ich vielleicht noch ergänzen kann zu dem, was ist besser, ob mit Problem oder Lösung zu kommen, wenn die Teams offen kommen, ist das natürlich einfach das Beste. Wenn sie schon ein klares Konzept irgendwie im Kopf haben und am besten irgendwie alle fancy, trendy Wörter gesammelt haben, was sie jetzt gerne an New Work umgesetzt bekommen möchten, dann funktioniert das meistens recht schlecht. Und wenn man erstmal einen Baustein reinbringt und darauf aufbaut, ist das ganze Team auch offener dafür und es ist am Ende auch nachhaltiger.
Ja, und jetzt kannst du uns gerne mal erklären, wie jetzt auch ganz praktisch der Loop Approach funktioniert, denn Frederik hat es ja auch schon kurz angekündigt, ihr seid da in einer Klinik im Einsatz sozusagen. Ich habe auch schon drüber gelesen, ich weiß gar nicht, wo das war, ob das auf Twitter, glaube ich, war. Ich glaube, es war angekündigt oder wurden da auch Leute gesucht? Ich weiß das gar nicht mehr genau. Vielleicht kannst du ja mal erzählen, wie das Ganze gestartet ist und wo ihr da so seid gerade.
Genau, das kann ich total gerne erzählen. Das ist definitiv kein reguläres Projekt gewesen, sondern auch alles sehr, sehr agil entstanden. Wir sind im letzten Jahr in der Fellow-Ausbildung gewesen, wie Frederik schon erzählt hatte. Da habe ich Hubertus kennengelernt. Hubertus ist Chefarzt der chirurgischen Klinik, Klinikum in Aschaffenburg. Und dann haben wir erstmal damit gestartet, die Ärztinnen zu loopen und haben schnell gemerkt, okay, uns fehlt die Pflege. Wir müssen die auch mit an den Start bringen, weil nur so ist das medizinische Team komplett. Und im Mai letzten Jahres kriegte ich dann plötzlich den Anruf, ich habe da so eine Idee. Und dann haben wir uns kurz ausgetauscht und ein paar Tage später saßen wir dann da und haben geplant, wie wir meine Station ins Leben rufen. Und genau wie du das richtig im Kopf hast, wir haben im Juli deine Webseite ins Leben gerufen und haben aufgerufen, dass sich mutige Pionierinnen, die mit uns eine Veränderung im Krankenhaus, im Gesundheitswesen vorantreiben möchten, bewerben können. Und das haben tatsächlich auch über 70 getan. Mhm. 70% kamen sogar von außerhalb des Krankenhauses. Also das war wirklich ein voller Erfolg fürs Gesundheitswesen, die sich da so auch ein bisschen auskennen, was sonst die Bewerbungsrückläufe sind. Und wir haben tatsächlich auch Personen, die zurückgekommen sind, also die den sogenannten Flexit betrieben haben und ihrem alten Beruf nochmal eine Chance gegeben haben. Das hat uns dann schon sehr stolz gemacht und uns ein bisschen aufgezeigt, wir sind auf dem richtigen Weg. Das Team hat sich dann sogar auch selbst organisiert gefunden. Also wir haben Workshops angeboten, die waren nicht im Rahmen des Loops, sondern die haben wir ein bisschen selbst konzipiert, aber mit den Methoden der Selbstorganisation, und haben da schon mal so ein bisschen Einblicke gegeben, was könnte auf die Pionierinnen zukommen. Und dort haben die sich dann in Kleingruppen gefunden, sie haben sich gegenseitig kennengelernt, und am Ende ist daraus dann tatsächlich selbst organisiert das Stationsteam entstanden. Und die sind dann im November letzten Jahres zusammen auf die Loop-Reise gegangen und sind durch die 3 Module des Loops gelaufen, haben die Methoden kennengelernt und damit ihre Strukturen und Prozesse angefangen zu definieren.
Was waren so die Hürden?
Die Hürden, wenn ich zurückblicke, die Hürden sind natürlich, wir haben uns da ein riesengroßes Projekt auf die Schultern gesetzt.
Größer als geahnt.
Was auf jeden Fall größer als geahnt war. Wir waren ein relativ kleines Orga-Team aus, ich sag mal, intensiv 4 Personen und dann nochmal 4, die so ein bisschen unterstützt haben. Also für so ein Riesending eigentlich viel zu wenig, und haben das alle nebenbei gewuppt, neben unseren eigentlichen Jobs. Und trotzdem waren wir da alle mit so einer Leidenschaft dabei, dass das wahnsinnig toll war und erfüllend. Und klar gibt es immer Herausforderungen, aber die standen dann da gar nicht so im Vordergrund. Und was vielleicht eine Herausforderung war oder dann in dem Fall gar keine so große mehr, wir hatten einen total super Support von der Geschäftsführung, die am Ende dann auch den Loop einmal mitgemacht haben, um zu verstehen, was wir da eigentlich vorhaben. Weil natürlich ist im Rest des Krankenhaus ist schon auch eine Skepsis da gewesen. Hey, da kommen jetzt welche und wir bauen da eine komplett neue Station auf.
Berliner Berater.
Ja, genau. Kann ja
alles Mögliche passieren.
Da kommt so eine woke Gesandtschaft aus Berlin und genau. Aber das war das ist eine Herausforderung, Menschen irgendwie gut abzuholen, die vielleicht nicht mal wirklich von der Station tangiert sind, aber die trotzdem Ängste haben, dass die Veränderung sie dann auch irgendwann einholt und die sich dem vielleicht noch nicht stellen möchten oder können oder wollen.
Wie hat der Rest der Klinik so reagiert?
Ganz unterschiedlich. Also es gibt Abteilungen, die finden es gut und die schauen es sich aus der Distanz mit an. Die Geschäftsführung findet es natürlich toll, weil sie auch sagen, ja okay, das ist auch eine Chance für uns, zum einen gegen den Fachkräftemangel und zum anderen auch für die Attraktivität des Standortes. Aber es gibt natürlich auch andere Stationen, die klassisch weiterhin arbeiten, die sich vielleicht auch ihre Position erkämpft haben, auch Ärztinnen, die sich ihre Position erkämpft haben, wie das auch in ganz normalen Unternehmen ist, die Angst haben vor der Veränderung, weil sie dann vielleicht ihre Position dadurch verlieren könnten und nicht sehen können, was das wirklich bedeutet.
Und das ist der erste Case sozusagen in dieser Branche, könnte man sagen? Oder in Kliniken zumindest?
Also es ist der erste Loop-Case, das definitiv. Es gibt verschiedene Ansätze im Gesundheitswesen und auch in anderen Krankenhäusern, die auf unterschiedliche Art selbstorganisiert arbeiten. Mhm. Das gibt es auf jeden Fall schon, dass es da auch andere Initiativen sind. Da sind wir nicht die allerersten. Aber die erste selbstorganisierte chirurgische Station sind wir.
Und vielleicht mal eine ganz naive Frage. Warum sind denn eigentlich alle so klassisch hierarchisch pyramidal, sagt man das? Warum sind alle so organisiert? Ne? Wir hatten vorhin das Militär, dann haben wir Kliniken, wir haben Unternehmen, Kirchgemeinden, es gibt überall so diesen Kopf und dann geht es irgendwie nach unten. Warum hat sich das so eingespielt?
Also wenn man wieder so die ganz große Klammer zieht, ich finde, das kommt halt ganz gut rüber in dem Buch von Frédéric Laloux, wo er ja auch sich an Spiral Dynamics anlehnt und halt mehr oder weniger die These vertritt, wir entwickeln uns als Gesellschaft immer weiter und dementsprechend entwickeln sich auch Organisationen weiter. Und ich meine, es kommt ja auch wirklich immer auf den Kontext drauf an, in dem ich mich bewege, was auch sozusagen eine angemessene, adäquate, nützliche, funktionale Form der Organisation ist. Also ich persönlich, mir liegt es einigermaßen fern, irgendwie die Pyramide jetzt schlecht machen zu wollen oder so. Ja, ich glaube, es gibt neuere Ansätze, die für viele der Kontexte, in denen wir uns heutzutage oft bewegen, die vielleicht unvorhersehbar sind, wo wir vielleicht schnelle Reaktionsfähigkeit haben müssen, wo wir eine schnelle Anpassungsfähigkeit brauchen, die nützlicher sind als eine klassische Pyramide. Ja, zum Beispiel durch rollenbasiertes Arbeiten, wo ich in dem einen Team vielleicht sowas wie eine Führungskraft bin, in dem anderen Team aber eher als Experte dabei sitze und dort eben nicht so diese hierarchischen Durchgriff habe. Und ja, ich glaube, da wirklich entwickelt sich unsere Gesellschaft weiter und dementsprechend spüren wir das auch in Organisationen. Und es ist ja auch tatsächlich so, dass keine Organisation wäre jetzt rein agil oder rollenbasiert oder so, sondern in der Regel sind es ja Mischformen, die sich ausprägen. Also deswegen, wir hatten vorhin das Thema auch Konzerne. Mhm. Wir stellen in der Regel erstmal die Pyramide überhaupt nicht in Frage. Wir sagen, das entsteht erstmal parallel, ja, zu dem, was neu entsteht in den Teams. Und das kann auch wunderbar, wirklich eine wunderbare, sich gegenseitig befruchtende Koexistenz haben, weil ich vielleicht auch als Mitarbeiter total glücklich bin, dass ich in meinem Team eine hohe Flexibilität habe, mich sehr viel auch gestalten kann, Entscheidungen treffen kann, dass ich aber trotzdem im Hintergrund eine Betriebsratsstruktur habe, einen Arbeitsvertrag, bestimmte disziplinarische Rechte und Verpflichtungen und so, eine Gehaltsklarheit und so weiter. Also viele Dinge müssen auch wirklich gar nicht erstmal angefasst werden. Es ist immer so, wenn ich in Organisationen komme und mit agilen Themen und so anfange, es kommt ganz schnell immer die Frage, oh, wie machen wir denn dann Gehalt? Ja. Mhm. Wie regeln wir denn dann Gehalt? Und da sage ich in der Regel, naja, erstmal so wie bisher, hat doch funktioniert, so wenn es für euch funktioniert und so. Wenn ihr irgendwann ganz ein Stück weiter seid auf der Reise, 2-3 Jahre und ihr habt wirklich viele Dinge verändert, dann wird sich irgendwann euer Gehaltssystem nicht mehr komplett passend anfühlen und dann könnt ihr das ändern. Aber also das ist jetzt als ein Beispiel von Sachen, die auch wirklich einfach bestehen bleiben können. Mhm.
Habt ihr so Fälle auch schon gehabt, also so Butter bei die Fische, wo ihr gesagt habt, also hier kommen wir absolut nicht weiter, wir brechen ab?
Also erstmal glaube ich, das ist auch eine ziemlich gute Grundhaltung. Wenn ich in Loops gehe und ich habe tatsächlich schon ein paar Mal auch, glaube ich, Teams das gesagt, mit denen wir halt in so einem Loop waren, so, wollt ihr eigentlich hier sein gerade? Sollen wir irgendwas anderes machen? Also aber auch so aus der Haltung, ja, es gibt genügend tolle Dinge, mit denen ich meine Zeit auch verbringen kann und bei euch bestimmt genauso. Lasst uns wirklich mal überlegen, nutzen wir gerade die Zeit sinnvoll? Tatsächlich habe ich es, glaube ich, noch nicht erlebt, dass dann ein Loop irgendwie abgebrochen wurde, aber die Diskussion, die dann entsteht, ist total wichtig, weil die halt sehr dieses spannungsbasierte Arbeiten, dieses Gleichwürdigkeit, dieses auch Zeit sinnvoll nutzen sehr schön reinbringt. Und um noch deiner Frage noch eine zweite Antwort zu geben, ich habe natürlich schon erlebt, dass es in manchen Teams irgendwie man den Eindruck hat, wow, man gibt eine Kleinigkeit rein, es kommt eine Riesenresonanz zurück, es ist ein wirklich wunderbares Ping-Pong und die Themen passen so gut genau zu diesem Kontext des Teams, dass es wunderbar passt. Und wir haben natürlich auch schon Situationen gehabt, wo am Ende wahrscheinlich auch alle irgendwie glücklich waren, wo wir aber gemerkt haben, irgendwie so ganz genau passend war es jetzt nicht. Ich erinnere mich gerne an ein Team von Zulieferunternehmen im Automobilbereich. Das war jetzt ein polnisches Team, so ein Werksleitung oder so. Und die waren halt sehr, sehr klassisch organisiert und so. Und da war zum Beispiel undenkbar, dass die Meetings von jemand anderem geleitet würden als dem Chef. Und da habe ich so im Nachhinein, ist mir so bewusst geworden, da waren wir vielleicht mit den Themen, die wir reingebracht haben, die waren immer noch nützlich, weil man hat halt bestimmt Klarheit schaffen können, Chef entscheidet alles und so weiter, war schon okay. Aber ich glaube, da ist es nicht auf ganz so fruchtbaren Boden gefallen oder hätten wir vielleicht mit anderen Tools noch passgenauer sein können für die. Und das gibt's halt immer mal. Ne? Mhm.
Vielleicht da noch zur Ergänzung aus meiner Erfahrung in den Teamentwicklungsprozessen. Also zum einen mache ich gerne Auftakt-Workshops, wo alle schon interaktiv mal so ein bisschen Teaser bekommen, was ansteht. Und dann bekommt man auch gleich so ein Gefühl dafür, was möchten die und wofür sind sie offen. Und zeitgleich habe ich die Erfahrung, die Teams, die sich dann darauf einlassen, die haben schon auch eine gewisse Offenheit. Und mir ist es auch schon passiert, dass in den Workshops, dass ich das Gefühl hatte, bin ich hier richtig? Aber letztendlich zum einen, wie Frederik vorhin auch schon angesprochen hat, die gewaltfreie Kommunikation ist da super nützlich, weil dann gebe ich das einmal ins Team rein. Hey, was braucht ihr gerade? Wie ist die Stimmung hier? Wie fühlt ihr euch gerade? Und wie wollen wir zusammen weitermachen? Und plus auch, ich glaube, in jedem Team sitzt trotzdem jemand mit drin, der so viel daraus mitnimmt und das wieder weiterträgt, dass das auf jeden Fall Nutzen hat. Also es ist nie umsonst oder eben verschwendete Zeit.
Aber es kann halt sein, dass der Chef gesagt hat, ich buche jetzt eine Beratung, damit mein Team mal aus dem Quark kommt. Kann ja sein. Und dann denken die sich, oh, jetzt wird da die nächste Sau durchs Dorf getrieben. Es wurden ja auch in Unternehmen schon 1000 Dinge ausprobiert und nicht zu Ende gebracht. Und manchmal sind ja auch so Veränderungsinitiativen ein bisschen verbrannt. Ne?
Also das ist tatsächlich ein Feedback, was so eins meiner Lieblingsfeedbacks ist. Die kriege ich ab und zu mit. Mir fällt jetzt zum Beispiel gerade eine Telekom-Mitarbeiterin ein, die hatte ich ein Jahr nach dem Loop oder so noch getroffen oder 2 Jahre später. Die war schon 40 Jahre im Konzern oder so, also so ein Urgestein, nenne ich es jetzt mal. Und die ist dann auf mich zugegangen nach der Veranstaltung, wo wir uns getroffen haben, und hat gesagt, du, wir haben schon so viel ausprobiert. Und Loop ist so das Erste, wo ich wirklich gemerkt habe, das ist hängen geblieben und wir arbeiten immer noch so und ich würde gar nicht mehr anders arbeiten wollen. Und so, ich will jetzt Loop nicht überhöhen oder so. Natürlich gibt es auch mal Situationen, wo es nicht so toll funktioniert oder sowas, aber ich krieg schon so diese Resonanz, dass das wirklich ganz schön dran rüttelt, an dem, wie zusammengearbeitet wird und ein paar neue Impulse bringt, die auch wirklich, wirklich bleiben und die Leute bewegen.
Ihr schreibt ja auch in dem Buch, dass es eine Transformation ist von dem alten System Command and Control hin zu Sense and Respond. Und die Mitglieder sind allesamt mitfühlende Sensoren. Das habe ich mir auch mal notiert. Das hat ja aber auch zur Folge, dass die Bereitschaft dafür da ist, bei den Teammitgliedern und Mitgliederinnen so zu fühlen, so zu arbeiten. Das hat ja auch viel mit der Haltung zu tun. Also wie tief geht ihr da überhaupt dann auch rein? Also da kann man ja noch mal ganz schnell links und rechts abbiegen und in die Persönlichkeitsentwicklung oder in die eigene Historie nochmal eintauchen. Also bis wo geht ihr da und bis wo begleitet ihr da?
Für mich ist eine der Essenzen von Loop, dass wir tatsächlich gar nicht so viel Neues reinbringen, paradoxerweise. Also, sondern wir bringen natürlich Methoden mit, bestimmte Meeting-Formate, Ideen, bestimmte Begrifflichkeiten, Konzepte wie Rollen, Purpose, gewaltfreie Kommunikation wurde schon genannt und so weiter. Also wir bringen Sachen mit, aber im Wesentlichen, im Wesenskern von Loop machen wir einfach nur sichtbar, was schon da ist. Mit all diesen Methoden geben wir jeder einzelnen Person im Team die Möglichkeit, sich zu artikulieren mit dem, was ihm oder ihr gerade wichtig ist. Und geben auch ein gewisses Orientierungssystem für, ist es gerade was mir persönlich wichtig ist? Ist es was mir aus meiner Rolle heraus wichtig ist? Also was organisational wichtig ist? Wir unterscheiden da sehr zwischen Person und Rolle. Mensch und Organisation. Und deswegen finde ich es auch einigermaßen schwer, also wenn man sich ein bisschen drauf einlässt, wenn man sich nur so auf die allerersten Schritte drauf einlässt, finde ich es einigermaßen schwer oder kontraproduktiv, gegen Loop zu sein, sage ich jetzt mal so. Ja, ist ja manchmal auch so die Frage, wie kriechen Leute überzeugt oder so. Erstens überzeuge nicht, aber es ist ein bisschen schwer, auch gegen Loop zu sein, weil Loop letztlich einfach nur sagt, ey, wir hören dir gut zu, was brauchst du? Und versuchen Wege zu finden, wie wir das hinkriegen. Miteinander, gemeinsam als Team, in einer produktiven Art und Weise. Und wenn mir, also da kann man ja alles in diese Frage, was brauchst du und was ist dir wichtig und so, kann ich ja alles reinlegen. Ja, da kann ich ja reinlegen, ich will produktiver und schneller arbeiten. Genauso wie, ey, ich will einfach mal meine Ruhe haben. Ich merke, ich bin hier total überlastet. Und was wir halt machen, ist, wir schaffen Räume für genau diesen Austausch. Und jetzt zu sagen, ich finde das alles total doof, würde eigentlich letztlich heißen, ich finde es doof, wenn ich hier meine Meinung sagen darf. Ich finde es doof, wenn sich hier um mich gekümmert wird und so weiter.
Ja, vielleicht kann ich da noch dazu ergänzen, dass gerade auch jetzt mit dem Blick auf die Station, das sind ja auch Strukturen, die sind seit Jahrzehnten gewachsen. Und da ist auch so ein bisschen die Trennung entstanden zwischen Ärztinnen und Pflege. Ich meine, jeder kennt die Diskussion von uns und insbesondere seit Corona. Und was vielleicht auch mit dem Loop passiert ist, generell erstmal so eine Betriebsblindheit wegzunehmen und die Möglichkeiten aufzudecken, hey, ich habe eine Stimme und ich habe Bedürfnisse und ich werde mir dessen jetzt erstmal bewusst und gebe die dann auch rein. Also letztendlich ist das schon auch so ein bisschen so ein Awakening-Prozess und dann kommt der Rest von alleine. Und wenn ich aber die Menschen erstmal im kleinsten Schritt in die Selbstwirksamkeit bringe, macht das auf jeden Fall was ganz Großes mit denen. Und genau, und ich glaube, deswegen funktioniert das einfach so gut.
Und das ist für mich ja auch die Essenz von New Work, ne? Selbstwirksamkeit. Also sich darüber bewusst zu werden, dass ich was tun und ändern kann und dann zu schauen, wie mache ich das, was probiere ich alles aus. Wenn ihr beide mal auch so zurückschaut, die letzten Jahre, eure Entwicklung in der Art, wie ihr arbeitet, was würdet ihr sagen, macht ihr heute ganz anders als vor ein paar Jahren?
Da kann ich ja vielleicht mal anfangen. Ich bin super klassisch sozialisiert und aufgewachsen. Also New Work war bei mir bis nach dem Studium einfach gar kein Begriff. Ich bin noch ganz klassisch irgendwie aufs Gymnasium gegangen. Das war das Einzige, was irgendwie im Einzugsbereich war. Da gab es keine neuartigen Dinge. Ich bin eher ländlich aufgewachsen. In meinem Studium BWL, da gab es überhaupt keine Einflüsse von New Work. Da gab es nicht mal ein interaktives Modul dazu.
Wie ist das heute eigentlich?
Das verändert sich auf jeden Fall. Da gibt's inzwischen was. Vielleicht gab es das auch zu dieser Zeit schon, aber bei mir gab es das definitiv nicht. Bin damit nicht wirklich in Berührung gekommen. Und dann bin ich ganz klassisch in eine Unternehmensberatung gekommen. Die waren zwar auch schon ein bisschen progressiver, aber dahinter war noch ganz viel klassisches Denken. Und dann besonders auch bei den ganzen Kunden auf den Projekten, da gab es kein New Work. Da kam dann gerade so agiles Arbeiten häufiger auf. Und wir sind jetzt agil und machen mal Scrum. Und dann bin ich in Berührung gekommen und dachte, okay, damit muss ich mich näher befassen, habe mich weiterentwickelt, bin tiefer rein, bin in die Selbstständigkeit gegangen. Und jetzt, ich würde nie wieder in diesen Strukturen arbeiten können, weil ich habe seitdem meine Kreativität gefunden. Ich kann mich entscheiden, ich kann irgendwie Dinge einfach mal ausprobieren. Im Zweifel sage ich, okay, doch nicht, ich gehe doch den anderen Weg. Es macht viel mehr Spaß. Ich gehe super gerne zur Arbeit. Und das möchte ich eben auch anderen vermitteln, dass das möglich ist, selbst in ihrem gegebenen Kontext. Mhm. Und von daher, das ist eine extreme Veränderung, die ich erlebt habe.
Danke, Frederik.
Ja, das ist gar nicht so leicht, nach Nadja zu sprechen, merke ich.
Die legt immer gut was vor.
Genau, ja, dann Alter, muss ich erst mal kurz durchatmen. ich glaube, bei mir haben sich die Frage, wenn ich sie richtig verstanden habe, war ja, was hat sich verändert so in den letzten Jahren, wie wir arbeiten. Bei mir ist es, glaube ich, dass ich bin bereiter, in Konflikte zu gehen und halte das besser aus und habe daran vielleicht sogar mehr Spaß gefunden, divergente Meinungen zu haben und miteinander zu gucken, miteinander so zu ringen, so ein bisschen auf einer gleichwürdigen Art und Weise. Da hat mir, glaube ich, sehr die, unter anderem die gewaltfreie Kommunikation, die heute schon ein paar Mal angeklungen ist, geholfen. Aber auch eigentlich all die anderen Themen. Und gleichzeitig, glaube ich, vielleicht hat das auch geholfen, bin ich mir bewusster geworden, dass ich irgendwie keine Ahnung habe. Also bei ein paar wenigen Themen kenne ich mich aus und kann die reinbringen und kann das machen und merke einfach so, unter anderem zum Beispiel bei der Fellow-Ausbildung, ja, wenn ich dann, da stehe ich ja vorne als Trainer und bringe irgendwelche Sachen bei und da bleibt manchmal gar nicht so wahnsinnig viel Raum, so die einzelnen Personen, die da als Trainer, als Teilnehmer und Teilnehmerin dabei sind, kennenzulernen. Und dann merke ich dann manchmal erst im Nachhinein, was all diese Menschen für fantastische Dinge in die Welt bringen und machen und was da alles so und das, also ich habe so eine Art Demut oder so, glaube ich, auch gelernt irgendwie und versuche in den guten Momenten einfach immer besser zuzuhören und gehe irgendwie davon aus, dass die Leute bei allen Entscheidungen, die sie treffen, irgendwie aus irgendwie guten Gründen handeln. Ich glaube, das hat sich bei mir ich habe Demut gelernt.
Mhm. Was seht ihr so, wenn ihr in die Zukunft schaut, also die Zukunft der Arbeit? Da kann man natürlich noch viel über Tools, über Räume, über alle möglichen Facetten sprechen. Wir haben jetzt bisher viel über Organisationen gesprochen. Jetzt kommt natürlich noch aus der Digitalisierung viel dazu. Künstliche Intelligenz spielt eine Rolle. Wie seht ihr so die Zukunft der Arbeit und auch der Zusammenarbeit, sagen wir mal so in 5 Jahren oder vielleicht auch in 10 Jahren? Könnt ihr euch da was vorstellen? Glaubt ihr, das wird komplett nochmal anders werden? Oder?
Ich glaube, dass sich viele Dinge verändern werden und gleichzeitig viele Dinge auch gleich bleiben werden. Es wird einfach nur noch viel mehr Möglichkeiten geben, mit denen wir zurechtkommen müssen. Und das, glaube ich, eher ist die Herausforderung, das einzuordnen und für sich da den richtigen Weg zu finden, weil es dann einfach schnell in eine Überforderung geht. Aber ansonsten blicke ich total optimistisch in die Zukunft, gerade auch so mit den neuen Generationen, die kommen, die Dinge hinterfragen, die sich Gedanken machen, Systeme dann auch mit verändern und letztendlich mit so ein bisschen Geduld über diese 5 Jahre hinweg vielleicht auch, wird sich da was Großartiges entwickeln können. Da bin ich fest überzeugt von. Mhm.
Ich würde gerne nochmal keine Ahnung, 50, 100, 200 Jahre in die Zukunft nochmal vermuten. Das ist schön, weil das kann dann auch nicht kontrolliert werden. Dann kann ich einfach mal überlegen. Aber ich glaube, was ich
spüre, ist, dass vielleicht kommen wir ja noch alle in den Kälteschlaf oder so.
Stimmt, stimmt. Nee, also dass so Arbeit generell fluider wird. Vielleicht gibt es auch irgendwann nochmal eine Gegenbewegung. Aber ich frage mich so ganz weit geblickt, wie lange sich eigentlich noch dieses Angestelltenverhältnis halten wird. Weil wenn wir jetzt schon innerhalb des Angestelltenverhältnisses rollenbasiert arbeiten und so, da ist schon ganz viel Fluidität. Und ich frage mich, ob so perspektivisch dann zum Beispiel man auch Rollen in verschiedenen Organisationen haben kann und vielleicht flexibel hin und her wechselt. Und das ist ja was wir jetzt auch schon merken. Wobei wir, glaube ich, da auch noch viele Schattenseiten erleben. Ich will das gar nicht als eine Utopie malen, sondern ich glaube, wir müssen gut gucken, dass das auch dann wirklich menschendienlich und freundlich ist. Und ich glaube, was wir auch haben, ist ja, dass wir haben ja immer diese Statistiken da, innerlich gekündigt und Bullshit-Jobs, wie viele Menschen sehen noch Sinn in ihrer Arbeit, und da kommen ja immer verhältnismäßig erschreckende Zahlen raus, und wenn man diesen Zahlen glaubt, und ich glaube den Zahlen, weil ich das aus meinem Bekanntenkreis auch mitkriege, ich habe die große Hoffnung, dass wirklich wir diese Bullshit-Jobs, wie sie ja manchmal heißen, dass Arbeit sinnerfüllter wird und wir das schaffen, wieder diese Kreativität und diesen inneren Drang mehr anzuzapfen, dass Menschen zu einem gelingenden Leben von sich selbst, aber auch anderen beitragen wollen. Und ich glaube, es wird immer Arbeit geben, aber ich glaube, sie wird ein Stück weit freier, flexibler und wahrscheinlich auch nicht sich in einem 8-Stunden-Arbeitstag pressen lassen, ja, sondern manche werden mehr, viele werden weniger arbeiten. So ganz langfristig geblickt, denke ich, ist das die Zukunft.
Ich möchte da vielleicht noch mal eins ergänzen, auch so mit Blick auf das Gesundheitswesen, weil ich da ja das Projekt mit der meinen Station habe. Was auch einfach wichtig ist, ich glaube, dass die Arbeit sich verändert, bedeutet für uns gesellschaftlich auch total viel, weil gerade solche Branchen wie das Gesundheitswesen, die müssen sich verändern, weil sonst werden sie nicht mehr funktionieren. Und daran hängt die Lebensqualität unserer gesamten Gesellschaft. Und da braucht es jetzt ganz viel Mut und Veränderungswille, weil von außen passiert de facto gerade nichts oder sehr, sehr wenig. Und da braucht es diesen inneren Antrieb. Und ich glaube, der kommt dann von alleine, und da wird sich sowieso ganz viel verändern.
Aber es ist dann wiederum oft wie in diesem Cartoon, ne? Wer möchte Veränderung? Alle Hände hoch. Wer möchte sich selbst verändern? Da sieht es dann eben schon anders aus. Aber ich bin ja auch Optimist und hoffe, dass das in dieser Richtung sein wird. Vielleicht die letzte Frage an euch beide nochmal. Frederik, ich bin ja Papa, du ja auch. Was glaubst du, sollten wir unseren Kindern so mitgeben? Oder was glaubt ihr? Was ist wichtig?
Also diese Papa-Erfahrung, mein Sohn ist 3,5, meine Tochter ist kurz vor Geburt, ein paar Tage noch wahrscheinlich. Erstmal habe ich vor allem die andere Richtung erfahren. Ja, ich dachte vorher so, ja, ich habe jetzt schon gewaltfreie Kommunikation kennengelernt und mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt, in Retreats und sonst was. Ich dachte, ich bin viel weiter, viel weiter. Ja, dann kriege ich ein kleines Kind. Und das zeigt mir nochmal richtig meine Grenzen auf und wo ich irgendwie noch innere Muster habe und so, und wo ich mich irgendwie in Lebenslagen wiederfinde, wo ich mich selber gar nicht so verhalte, wie ich dachte, dass ich mich verhalten würde und so. Und deswegen erlebe ich da erstmal sozusagen einen riesen Wissenstransfer erstmal vom Kind zu mir, ja, auch in der Art und Weise, wie mein Sohn auf die Welt blickt und diese Schönheit des Lebens irgendwie so im Moment genießt und voll im Moment und bei sich ist und für seine Bedürfnisse einsteht und so. Und da ist einfach unglaublich viel.
Reverse Mentoring ist das eigentlich.
Schönheit. Ja, also anscheinend. Ja, ich habe es eigentlich nicht eingekauft. Also ich dachte, das würde andersrum laufen. Ja. Aber man weiß es ja vorher nicht. Genau. Und was würde ich mitgeben wollen? Also ich glaube, also für mich ist wirklich dieser Begriff, ich habe ihn, glaube ich, auch ein paar Mal jetzt schon gesagt, Gleichwürdigkeit. So, also achte auf dich. Gleichwürdigkeit hat ja zwei Sachen. Ja, die andere Person guckt, dass du sozusagen deren Würde anerkennst und mit ihr auf Augenhöhe bist. Und es beinhaltet dich selbst aber auch. Ja, also guck, was du brauchst, was dir gerade wichtig ist. Steh dafür ein, kämpf dafür und so. Und ich glaube, mit so einer Haltung der Gleichwürdigkeit, da ist schon viel gewonnen. Also wenn ich das rüberkriege, wenn wir das gemeinsam sehr etablieren können in der Familie, dann bin ich, glaube ich, glücklich.
Ich kann Frederik da nur zustimmen. Ich habe keine Kinder, aber ich würde dann einfach euren Kindern sagen, seid empathisch. Ich glaube, Empathie ist wirklich der Schlüssel, einander zu verstehen und einander zuzuhören und gemeinsam dann Lösungen zu finden. Und deswegen seid empathisch und drückt eure Empathie aus, seid euch eurer Gefühle und Bedürfnisse bewusst und schämt euch das nicht. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den gerade noch auch die Generationen mit und vor uns nicht mehr gelernt haben.
Super. Ein schönes Schlusswort, aber eine allerletzte Frage. Neben dem Loop Approach, welches Buch würdet ihr empfehlen? Jeder eins. Was hat euch beschäftigt, geprägt? Was habt ihr vielleicht zuletzt gelesen? Jeder eins vielleicht. Ja, Frederik.
Genau, da habe ich gleich ein Buch, was auch gut passt zu dem, was wir jetzt besprochen haben, und zwar von Rutger Bregmann, Im Grunde gut, habe ich ihn zuletzt verschlungen. Wann hat man schon mal die Gelegenheit, ein Buch zu lesen, wo danach der Blick auf die Menschheit wirklich ein Stück weit ein anderer ist? So ging es mir bei diesem Buch. Fand ich wirklich sehr, sehr beeindruckend, weil es viele so vermeintliche Weisheiten und Wahrheiten wirklich nochmal kräftig dran gerüttelt hat und hinterfragt hat.
Dem kann ich mich total anschließen. Das hatte ich definitiv auch empfohlen. Das habe ich letztes Jahr zum Geburtstag bekommen und verschlungen. Ich kann nochmal empfehlen, jeder oder jedem, der und die sich mit der Selbstorganisation beziehungsweise dem neuen Arbeiten auseinandersetzen will, die Bibel Reinventing Organizations ist einfach wirklich immer und immer wieder erhellend und motivierend.
Sehr schön. Vielen, vielen Dank euch. Weiterhin viel Erfolg und Neugier natürlich und Mut. Und wir werden es verfolgen. Packen das natürlich auch in die Shownotes. Auf LinkedIn kann man euch folgen, Website, Twitter. Ja, bringt da ja auch immer Updates raus. Und da werden wir natürlich dann auch schauen, wie es weitergeht. Macht's gut, ihr beiden. Vielen Dank. Viel Erfolg und viel Gesundheit.
Vielen Dank dir.
Danke, Gabriel. Schön war's.
Bis bald, ne? Macht's gut.
Und damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Episode. Ich packe euch alles zu The Dive, zu Nadja und Frederik und auch zur Station, zu dem Pilotprojekt für selbstorganisierte Zusammenarbeit. Alles in die Shownotes, also bitte auschecken, folgen und alle Updates dazu bekommen. Ihr könnt auch dem New Work Chat Podcast folgen. Auf LinkedIn gibt's ständige Infos, sozusagen Ankündigungen, Behind-the-Scenes-Fotos. Wie sah das aus, als wir die Folgen aufgenommen haben? Wie sieht es aus, wenn Töchterchen das Intro einspricht? All das könnt ihr dort auf der LinkedIn-Seite bekommen. Und ihr könnt euch auch mit mir vernetzen bei LinkedIn. Das findet ihr auch in den Shownotes. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr mich auch als Speaker buchen. Ich halte Keynotes und Impulsvorträge rund um New Work. Was ist das eigentlich? Wie können wir das Ganze für uns in unseren Teams und Organisationen nutzen? Und wenn ihr mögt, dann geht auf die Webseite von Minds and Madges und bucht mich, fragt an. Würde mich sehr freuen, zu euch zu kommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bewertet den Podcast bitte mit ein paar Sternen. Kommentiert, schreibt eine Rezension bei Apple Podcasts zum Beispiel. Da hören übrigens am meisten Leute zu, interessanterweise. Und ihr könnt die Folgen auch weiterleiten, weiterteilen. Und mir natürlich Feedback geben, wie es euch gefällt und wer hier unbedingt nochmal in den Podcast kommen sollte.
Ansonsten wünsche ich euch erstmal alles, alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.